Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen fällt das Urteil im wichtigsten Strafprozess unserer Nachkriegszeit. Nach mehr als 5 Jahren und 437 Verhandlungstagen am Oberlandesgericht München, nämlich im NSU-Prozess. Um 9.30 Uhr gibt's das Urteil für Beate Zschäpe und die mutmaßlichen NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben, Holger G., Carsten S. und André E. Die 5 Angeklagten sollen Verantwortung dafür tragen, dass der NSU 9 Menschen töten, eine Polizistin erschießen, Bombenanschläge und Raubüberfälle verüben konnte. Wir schauen auf ein mögliches Urteil heute schon und über die Epochen dieses Mammutprozesses mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt, der für uns diesen Prozess verfolgt. Holger, morgen ist dann der 438. Verhandlungstag. An welchen kannst du dich denn noch ganz besonders erinnern?
Tatsächlich sind einige Tage wirklich sehr im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich zum Beispiel, als die Eltern von Halit Yozgat, das ist der Mann, der in Kassel im Internetcafé seines Vaters hinterrücks erschossen worden ist, als die Zeugen vor Gericht waren. Das war ein Gänsehautmoment, ein ganz eindrucksvoller Moment. Zum einen, als der Vater sich auf den Boden legte des Gerichts, um dem Richter zu zeigen, in welcher Stellung er seinen toten Sohn gefunden hat. Und dann, als die Mutter angefangen hat, Beate Zschäpe damit zu konfrontieren, ob sie denn nicht bitte etwas sagen könnte, ob sie nicht bitte erklären könnte, warum das passiert ist. Das waren auf der einen Seite fürchterliche, aber auf der anderen Seite auch wirklich sehr eindrucksvolle Momente in dem Prozess. Und es war interessant, Beate Zschäpe zu sehen, die ganz unverwandt die Eheleute angeschaut hat. Und man hatte den Eindruck, da tut sich eigentlich überhaupt nichts. Da ist kein Zeichen davon, dass sie jetzt hier irgendwie helfen will, diesen Menschen zu erklären, warum ihr Sohn sterben musste. Und ganz ähnlich emotional war ein zweiter Moment. Das war, als eine junge Schülerin erzählte, dass sie Beate Zschäpe und die beiden Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos im Campingurlaub kennengelernt hat und dass man sich dann auch mehrfach über mehrere Jahre hinweg immer wieder auf dem Campingplatz getroffen hat und dass sie Beate Zschäpe als so eine Art Ersatzmutter eigentlich in dieser Zeit liebgewonnen hat. Und als sie dann hinterher erfahren hat, dass sie da eine Frau kennengelernt hat, die ein Doppelleben geführt hat, die Menschen getötet hat oder da nah dran dabei war. Da ist diese junge Frau vor Gericht völlig zusammengebrochen, hat, es gibt dieses schöne altmodische Wort, bitterlichst geweint und man hat diese Verzweiflung gespürt, wie enttäuscht diese junge Frau über die Begegnung mit Beate Zschäpe war. Und auch hier wieder die gleiche Situation. Beate Zschäpe hat sich das angeguckt, eine Regung war nicht zu erkennen und man fragt sich, was ist in ihr vorgegangen in diesem Augenblick.
Lass uns mal in die Beurteilung reingehen. Die Nebenkläger in diesem Prozess, die wollten ja Antworten auf die Fragen bekommen, warum denn ihre Angehörigen sterben mussten. Wie beurteilst du das aus deren Sicht, dieser Prozess? Konnten die Antworten gegeben werden?
Ich glaube, dass viele Angehörige der Mordopfer, dass viele Opfer der Sprengstoffanschläge aus Köln, dass die nicht glücklich sind über das Urteil und dass die den Eindruck haben, dass ganz, ganz viele Fragen offen geblieben sind. Denn eine zentrale Frage ist eigentlich keinem beantwortet worden. Warum ist mein Lieber, meine Liebe eigentlich gestorben oder verletzt worden bei diesen Sprengstoffanschlägen und bei den Morden? Es wirkt nach wie vor so, als seien die Opfer völlig zufällig ausgesucht worden. Aber selbst das würde den Angehörigen natürlich helfen, wenn sie eine Vorstellung davon hätten, warum der eine Mann in der Schneiderei, der andere Mann in seinem Imbiss, der dritte Mann im Internetcafé seines Vaters ermordet worden sind. Wie ist dieser Auswahlprozess gelaufen? Darüber haben wir überhaupt nichts gehört. Es gibt aus Seiten der Nebenkläger immer wieder auch die Vermutung, dass da Menschen vor Ort in den entsprechenden Städten, in Köln, in Dortmund, in Kassel, in München, an den anderen Schauplätzen geholfen haben könnten, dass es vielleicht auch noch Helfer gibt, die wir gar nicht kennen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das nicht so ist, dass wir schon die richtigen Namen kennen von denen, die geholfen haben. Aber eben diese Fragen bleiben offen, letztlich auch, weil Beate Zschäpe gesagt hat, dass sie das angeblich nicht weiß, was ich ihr nicht glaube.
Lass uns nochmal zurückgehen ins Jahr 2011. Auf den NSU sind die Ermittler ja erst durch einen gescheiterten Banküberfall von Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos gestoßen. Welche Indizien konnten denn da erst gefunden werden dann?
Ja, das war eine Situation, die erinnere ich auch noch sehr gut. Das war als Reporter so ziemlich das Erste, was ich jemals erlebt habe. Das alles anfing mit einem brennenden Wohnmobil. Das habe ich damals als Agenturmeldung wahrgenommen, hatte den Eindruck, gut, das ist ein Banküberfall in Thüringen. Das ist jetzt für mich gar nicht so interessant. Und dann überschlugen sich wirklich von Stunde zu Stunde die Ereignisse. Erst tauchte eine Pistole auf, die zu einem Polizistenmord in Heilbronn gehörte. Die Dienstwaffe, damals sind zwei Polizeibeamten überfallen worden, angeschossen worden. Eine Polizeibeamtin starb. Ein Polizist überlebte schwer verletzt. Und plötzlich taucht die Waffe in diesem Wohnmobil auf. Dann haben wir erfahren, es brennt parallel ein Haus in Zwickau. Da sind weitere Waffen gefunden worden. Und so kam ein Steinchen zum anderen. Und auf einmal wurde innerhalb von wenigen Tagen klar, dass es sich hier um eine riesengroße Verbrechensserie bundesweit geht und dass es eben auch mit dieser Mordserie zu tun hat, über die wir ja auch in den Jahren zwischen 2000 und 2007 viel berichtet hatten, die sogenannten Ceska-Taten. Und das war wirklich auch als Reporter, muss ich offen sagen, einfach eine ganz spannende Zeit, weil man überhaupt nicht mehr ahnte oder wusste, was kommt denn noch als nächstes, was kommt da noch raus, wie groß ist diese Verbrechensserie. Und das hat dann auch eben der Prozess gezeigt durch seine enorme Länge. Das war einfach unglaublich viel Verfahrensstoff, unglaublich viele Straftaten, unglaublich viele einzelne Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.